Liebe Freunde, wir sammeln unsere letzte Kräfte und wir bringen diesen Gedanken aus Markus Evangelium jetzt zur Sprache und schauen uns noch ein Beispiel für die assoziative Logik. Und mit diesem Kenntnis werde ich euch heute entlassen, glücklich, zufrieden, mit vielen Fragen und so weiter. Okay. Hermeneutische was? Zirkel. Da bin ich nicht so gut informiert über den zweiten Begriff, dass ich jetzt Ja sagen kann. Muss ich mich mehr informieren. Okay? Gut. Also, wir lesen jetzt einen Text im Markus-Evangelium, die ersten drei Verse. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Markus ist sehr schlau. Er sagt nicht, guck mal in Parallelstelle, er bringt gleich einen Propheten. Ja? Prophet Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten von dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Stege eben. Ich habe euch schon gesagt, in den Evangelien, hauptsächlich in Matthäus, aber bei allen Evangelien, gibt es sogenannte Fensterchen. Diese Fensterchen kann man in der modernen Computersprache, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch sage, Hyperlinks, ja, gibt es so, ja, Hyperlinks, vergleichen, ja. Das heißt, dieses Fensterchen führt uns zu einem anderen Text. Was Markus in diesem Text macht, er bringt in drei Sätzen, könnt ihr noch eine halbe Stunde kognitiv arbeiten? Also das ist nicht jetzt einfach, aber ich versuche das einfach zu erklären. Er bringt in drei Sätzen die ganze Geschichte Israels. Er bringt die ganze Geschichte Israels, ganze Geschichte, Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Aber nicht für alle Menschen, sondern für die, die suchen und forschen. Und das machen wir jetzt mit euch. Also, schauen wir nochmal diesen Text und finden wir einen Hinweis auf die hebräische Bibel. Zunächst, er sagt im Propheten Jesaja. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann vielleicht finden wir einen Hinweis. Habt ihr das in euren Bibel? Nein? Okay, ich helfe euch. Ja. Also, Jesaja Kapitel 40, Vers 2 und 3. Lass uns den Text lesen. Das ist ein ganz, ganz bekannter Text. Nachamu, Nachamu, Ami. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bannt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unser Gott. Das ist der Text bei Jesaja und das ist der Vers 2. Vers 2 bei Markus. Ja, seht ihr das? Der Vers 2 bei Markus bezieht sich auf diesen Vers von Jesaja 40. Das heißt, mit der Stimme des Propheten haben wir alles geklärt. Das ist ja alles klar. Aber im Vers 2 bei Markus steht noch ein Zitat. Und dieses Zitat findet man nicht bei Jesaja. Wo sollen wir das suchen? Sehr gut, sehr gut, ja. Also mit Hilfe der modernen Bibelprogramme oder mit Hilfe der Menschen, die mich schon ein paar Mal begleitet haben bei meinen Auftritten, können wir die Bibelstelle finden. Und das ist der Prophet Maleachi. Maleachi Kapitel 3, Vers 1. Maleachi sagt, siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir, Herr, den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaut. Das ist schade, dass nicht alle von euch eure Bibel haben, weil es ist schön, diese Bibelstellen vor Augen zu haben, damit wir das vergleichen können. Sonst würde ich immer wieder hin und her schalten, aber das geht auch. Okay. Was haben wir jetzt gehabt? Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, was passiert? Jesus kommt unmittelbar nach den ersten Versen in seinen Tempel. Erinnert ihr euch diese Sache? Jesus kommt in seinen Tempel. Dann schmeißt er die Tempelverkäufer und so weiter. Aber zunächst möchte ich euch zu den anderen Bibelstellen führen. Und zwar, jetzt haben wir den Anfang von Maleachi. Jetzt möchte ich euch zum Schluss von Maleachi führen. Und dann werden Sie sehen, was wir dort entdecken. Maleachi 3, Vers 22 bis 24. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb, für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia. Oh, jemand hat schon die Verknüpfung gefunden. Einen Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Und dass ich, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Jetzt lass uns folgende Frage beantworten. Wir haben den Schluss gelesen vom Maleachi und wir haben den Anfang vom Buch Maleachi gelesen. Anfang und Schluss ist immer das Wichtigste. Ich darf an dieser Stelle, das ist legitim zu fragen, was meinen Sie? Nachdem wir von Anfang des Buch Maleachi gelesen und am Schluss gelesen haben. Welche Botschaft vermittelt uns das Buch von Maleachi? Welche Botschaft vermittelt uns dieses Buch? Am Anfang sagt der Herr, ich sende meinen Engel. Ja? Und zum Schluss, was sagt er? Ich sende euch den Propheten Elia. Aus diesem Vers, aus dem letzten Vers, wird eine interessante jüdische Tradition entwickelt. Hat jemand von euch einmal das jüdische Passafest gefeiert? Ja? Kennt ihr diese Tradition, dass zum Schluss vom Passafest wird Elia erwartet? Es wird ein extra Stuhl für ihn gestellt, ein extra Becher mit Wein. Also nach jüdischer Tradition soll Elia zum Passafest kommen. Ich feiere jedes Jahr das Passafest mit 30, 40 jungen Leuten in Korntal. Und einmal haben wir zusammen das gefeiert und nach der Tradition muss der Jüngste die Tür öffnen und Elia rufen. Und da haben wir einen Jungen auch gefordert. Aber man muss dazu sagen, das Passafest dauert 4 Stunden. Und wir beginnen irgendwann um 19 Uhr und das ist schon fast Mitternacht. Und der Junge öffnet die Tür und schreit in die Nacht hinein, Elia! Jetzt stellt euch einmal vor, ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Götzis geht, der heilige Korntal um 20 Uhr abends ist schon tot. Alle schlafen. Es gibt kaum Menschen auf die Straße. Und plötzlich kommt dieser Schrei. Und die ganze Gemeinschaft fordert den Jungen auf, jetzt ruft mal noch lauter, vielleicht kommt er doch. Und er schreit wieder in die Nacht hinein, Elia! Und dann kommt die Polizeistreife. Und diese Leute, sie wollen unbedingt wissen, warum machen wir jetzt diesen Lärm? Warum stören wir den öffentlichen Ordnung? Und wer soll die Antwort geben? Ich bin der Älteste. Und sie fragen mich und ich sage, wir feiern das Pessach, das Passafest. Was ist das? Ich sage, Leute, ihr könnt gerne mitfeiern. Naja, warum nicht? Und da sitzen wir zusammen mit Polizisten und feiern zusammen. Das ist die Evangelisation pur, die jüdische Evangelisation. Okay, Entspannung, jetzt kommen wir zurück zum Spannung, den Vers. Wie war das nochmal? Ich will meinen Engel senden, der von mir her den Weg bereiten soll. Was möchte ich gerne tun? Ich möchte gerne die zwei Verse vergleichen. Sie sehen hier oben, das muss ich euch kurz erwähnen, diesen jüdischen Begriff, Gesara Shava. Wenn man das wörtlich nimmt, das ist wie zwei Steine, die aufeinander gebracht werden. Und das ist ein Bild dafür, wie die zwei Bibelstellen, die scheinbar miteinander nichts zu tun haben, ergeben einen Resultat. Und das ist das, was wir gerade machen. Wir vergleichen diese zwei Verse bei Markus 1 und bei Maleachi 1. Und wenn wir diesen Versen lesen, dann fragen wir uns, was ist der Unterschied zwischen Markus 1 und Maleachi 1? Bei Markus 1 steht geschrieben, ich sehe meinen Boten von dir her. Und was steht bei Maleachi? Meinen Engel, der von mir her den Weg bereiten soll. Jetzt passen Sie auf, wir sind noch in der Mitte unserer Forschung. Verliert nicht bitte den Faden, den roten Faden. Wir haben drei wichtigste Motive. Welche sind das? Die Engel, der Bote und der Weg. Richtig. Der Engel, Bote und der Weg. Und jetzt stehen wir an diesem Weg und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Das Einzige, was uns helfen kann, das ist noch die dritte Bibelstelle. Wir müssen eine Bibelstelle in der Bibel finden, die diese drei Dimensionen miteinander bringt. Ich gebe zu, das ist nicht leicht, aber mit Hilfe eines modernen Bibelprogramms kann man das schaffen. Noch eine kleine Notiz dazu. Bote und Engel sind das gleiche Wort im Hebräischen. Das müsst ihr wissen. Ja? Bote und Engel, das ist Malach, heißt es auf Hebräisch. Ja? Und welchen Vers brauchen wir noch? Der nächste Vers und der letzte Vers, den wir brauchen, das ist das 2. Mose, Kapitel 23, Vers 20. Und hier lesen wir, siehe, ich sende einen Engel von dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Was macht der Engel hier in diesem Vers? Was macht er? Er behütet, aber er bereitet nicht den Weg. Was macht Markus in seinen ersten drei Versen? Jetzt versuchen wir, das alles zusammenzubringen, worüber wir jetzt 15 Minuten lang gesprochen haben. Markus kombiniert zwei ähnliche Verse miteinander. Und das ist gerade diese spezifische Methode, die ich euch geschrieben habe, Gesara Shava. Die gleiche Aussage miteinander vergleichen und dadurch legen sie sich gegenseitig aus. Bei Markus sehen wir zwei Verse, ich drehe zurück zu Markus, zwei Verse, die einen großen Bogen spannen. Erinnert ihr euch, ich habe euch gesagt, in diesen drei Versen die ganze Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Drei Verse, die ganzen Bogen spannen zwischen zwei Ereignissen. Erstes Ereignis, Gott führt sein Volk aus Ägypten in die Freiheit. Und das ist der Anfang, das ist das Zitat bei Jesaja. Bis zum Gott sagt, ich werde noch einmal Ich werde noch einmal einen Retter euch schicken und einen Boten und euch erlösen. Und das ist der Schlussstelle bei Malachi. Soll ich das wiederholen? Markus in seinem Evangelium in 3 Versen bringt die ganze Heilsgeschichte Gottes mit Israel zusammen. Wie macht er das? Er bringt 2 Ereignisse. Erstes Ereignis, Gott bringt sein Volk aus Ägypten raus. Auszug aus Ägypten. Das ist der Vers bei Jesaja. Und zweitens, er bringt ein Zitat von Maleachi und er sagt, am Ende der Geschichte bringe ich noch einmal einen Retter und einen Boten und ich werde euch erlösen. Versteht ihr die Idee? Und dadurch, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Wir haben vernetzt 2. Mose, Maleachi, Anfang und Ende und den Anfang des Markus-Evangeliums. 2. Mose, Maleachi und den Anfang von Markus-Evangelium. Aber die entscheidende Frage ist folgendes. Was will Markus uns dadurch sagen? Was will er, dass wir das begreifen, dass wir das verstehen? Versteht ihr? Markus schreibt zu seinem Publikum. Und sein Publikum muss das verstehen, was er schreibt. Deswegen nützt er die Methoden der Auslegung, die zur damaligen Zeit gängig waren. Und wir müssen heute viel mehr kognitive Arbeit tun, um das zu begreifen. Markus will uns damit sagen, was jetzt kommt in meinem Evangelium, hängt unmittelbar mit diesen 2 Ereignissen zusammen. Welche 2 Ereignisse? Auszug aus Ägypten. Und der verheißene Retter bei Maleachi, der in der Zukunft kommen wird. Das ist die Idee, die er von Anfang an in sein Evangelium hineinlegt. Genauso, eigentlich genau wie der Matthäus. Was macht Matthäus? Er schreibt von Anfang an das Geschlechtsregister von Jesus. Wer macht sein Morgenandacht über dieses Geschlechtsregister? Sagen Sie mir bitte. Ich kenne keinen Christen, die das machen. Sie lesen das schnell weg. Aber in diesem Geschlechtsregister ist die ganze Theologie von Matthäus. Das ist eine Menge Sachen. Wenn Sie die Bücher gekauft haben, dann werden Sie staunen, wenn Sie das lesen, was Matthäus hineinlegt in dieses Geschlechtsregister. Und so ist das auch bei Markus. Also, das war die Methode, assoziative Logik, durch 2 Bibelverse, die durch einen Motiv verbunden sind. Was machen wir jetzt? Ich sehe schon einige Köpfe, die rauchen, obwohl wir keine Raucher sind. Und ich glaube, um 20:30 müssen wir Schluss machen. 5 Minuten, das lohnt sich jetzt nicht, ein neues Thema aufzumachen. Vielleicht sagt einer oder der andere, ich habe eine Frage, ohne die zu stellen, kann ich heute nicht schlafen gehen. Würde ich gerne die Frage beantworten. Das weiß der Chef. Wir müssen das absprechen. Wir haben das noch nicht ganz abgesprochen. Also im Grunde genommen, die Verabredung von Anfang an war, Peter, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, ich mache weiter, was ich heute nicht geschafft habe. Das Thema ist unendlich groß. Ich könnte euch natürlich eine Wahl geben. Aber das ist ja kompliziert, wissen Sie, in unserer demokratischen Gesellschaft, eine Wahl zu geben, dann bekommen wir 120 Meinungen. Das ist ja problematisch. Ich könnte zum Beispiel, morgen bekomme ich so ungefähr 1 Stunde Zeit, stimmt? Okay. Ich könnte euch im Matthäus-Evangelium ein bisschen einweihen und wir können eben Geschlechtsregister unter der Lupe nehmen. Und eine ganz spannende Stelle im Matthäus-Evangelium, die Begegnung Jesu mit der blutflüssigen Frau. Das finde ich interessant. Das andere, eine Alternative wäre, wenn ich euch zum Beispiel einen Impuls gebe, so 30 Minuten, warum Israel so wichtig für jeden Christen. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht wird das euch besser interessieren und dann die nächste halbe Stunde beantworte ich eure Frage. Jetzt habe ich zwei unmögliche Alternativen gegeben. Ja? Schaffen wir nicht, beides. Dritte Variante. Du interessiert dich. Das ist ein Thema für sich, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so gut darauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel zum Holocaust-Gedenktag am 27. November ein ganz neues Thema ausgearbeitet. Das hieß Nie wieder und jetzt. Und dann habe ich zu diesem Thema einige Prophetien unter der Lupe genommen. Wie sieht die Zukunft aus in Bezug auf die arabische Völker und so weiter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das morgen das Thema sein soll. Bin mir nicht sicher. Dafür brauchen wir morgen nicht die ganze Stunde. Ich kann euch jetzt, nicht vergessen zu sagen, ich kann euch jetzt zwei wichtigste Dinge sagen. Erstens, ich glaube, Gott führt seine Heilsgeschichte zum Ende parallel durch die zwei unterschiedlichen Linien. Die erste Linie, das ist ja Israel. Und die Handlung mit Israel passiert in zwei Akten. Der erste Akt, das ist die physische nationale Wiederherstellung Israels. Das hat begonnen in eurer Generation, in unserer Generation, würde ich sagen ein bisschen früher, 1882, und dauert bis heute. Aber wir merken diesen Progress, wir merken, was geschieht, wie das Volk, das Land, Staat geboren wurde. Der zweite Akt, das ist die geistliche Wiederherstellung Israels. Das steht noch bevor. Das ist das Heilsprogramm Gottes mit Israel, die wir in Hesekiel 37 lesen können. Die geistliche und physische Wiederherstellung Israel. Das ist das eine. Was euch betrifft, natürlich, ich sehe als Wichtigste diese Anerkennung von diesem Eingeprobtsein. Was bedeutet das für uns? Wenn wir wirklich in den Ölbaum Israels eingeprobt sind, das heißt, wir bekommen unsere Nahrung aus der und Saft des Ölbaums, und das ist eigentlich unsere geistliche Nahrung, aus den jüdischen Wurzeln. Die Wurzel des Ölbaums sind die Verheißungen Gottes an Abraham, Isaac und Jakob. Das beinhaltet das, was wir heute den ganzen Tag besprochen haben, die jüdische Einstellung, die jüdische Sicht der Bibel und so weiter. Warum fühle ich mich verbunden mit diesem Volk durch dieses Wort und so weiter? Und ich denke, auf diesen beiden Wegen soll Gott uns irgendwann zu dem Endpunkt zusammenbringen. Die Einzelheiten werde ich jetzt nicht erleuchten. Susanne, du wolltest was sagen. Das gefällt mir und das machen wir, ja? Gemeinsam. Und wenn wir ein bisschen spontan noch einige Fragen morgen beantworten, das ist auch okay, oder? Finde ich gut. So, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Ihr habt den ganzen Tag ausgehalten. Das war nicht leicht. Ich hoffe sehr, dass ihr etwas dabei gelernt habt. Ja? Lass uns zum Schluss zusammen beten. Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, vielen, vielen großen Dank, Toda Rabba, sagen wir dir für den Schatz deines Wortes, für die Weisheit, die du uns schenkst. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass es dir nicht nur auf unsere intellektuelle Level bleibt, sondern dass wir auch in unser Leben hineinbringen, dass wir das auch praktizieren können, diese Verbundenheit mit deinem Wort, mit deinem Volk. Hab Dank dafür, für den freien Tag, für die Zeit, für die Möglichkeiten, und wir legen in deine Hände den Rest dieses Tages und bitten, dass du uns gute Begegnungen schenkst, gute Gespräche, Gedanken mit dir und miteinander. Beschäme Yeshua im Namen Jesu. Amen.